Guten Abend. Sí. Herzlich willkommen. Als erstes habe ich hier ein Zitat, einen kurzen Text, der gestern in unserem Abreißkalender stand. So ein Zen-Abreißkalender, wo aber eigentlich gar nicht so viele Zen-Leute vorkommen, sondern aus allen Traditionen. Da steht, es ist leider Englisch. Die moderne Zivilisation ist in weiten Teilen dem Streben nach dem Kult der Illusion hingegeben. Es gibt keine allgemeine Information über die Natur des Geistes. Kaum jemals wird darüber von Schriftstellern geschrieben oder von Intellektuellen. Moderne Philosophen sprechen davon nicht direkt. Der Großteil der Wissenschaftler verneint, dass diese Natur des Geistes überhaupt da sein könnte. Es spielt keine Rolle in der populären Kultur. Niemand singt davon, niemand spricht darüber in Schauspiel und es kommt nicht im Fernsehen. Wir sind derzeit dazu erzogen, dass wir glauben, dass es nichts Reales gibt jenseits dessen, was wir mit unseren gewöhnlichen Sinnen wahrnehmen können. Von wem ist das? Sogyal Rinpoche. Deshalb habe ich es mitgebracht auch. Und auch deshalb, weil mich sehr gefreut hat, das gestern von ihm zu lesen, weil es eigentlich eine direkte Aufforderung ist, direkt darüber zu sprechen, wenn man dazu in der Lage ist. So, und das werde ich tun. So wie immer. Und wir jetzt schon über ein Jahr, und ihr habt es vielleicht mitgekriegt, letztes Jahr im Herbst und dieses Jahr im Frühling hier in Bozen und manche auch im Retreat, beschäftigen wir uns oder kontemplieren wir sehr direkt über die Natur des Geistes und mit Hilfe von Methoden und Texten aus einer alten tibetischen Tradition, die sich Dzogchen nennt. Erinnert sich jemand? Außer Anutosh, der war gerade im Retreat. Ja, kommt. Das Wort heißt die große Vollkommenheit. Das klingt jetzt sehr groß, ist es aber gar nicht, weil vielleicht sollte man sagen, die große natürliche Vollkommenheit. Es ist die Natur, die eigentliche Natur. Diese große Vollkommenheit ist nichts, was irgendwo weit weg wäre, sondern vielmehr ist es so nah und so natürlich, dass man dazu tendiert, es zu übersehen. Es gibt auch zum Beispiel Dinge oder Nicht-Dinge, die sind so groß, dass man sie übersieht. Es gibt Dinge, die sind so langsam, dass man sie übersieht. Und es gibt Dinge, die sind so schnell, dass man sie übersieht. Das System unserer Sinne und die Verarbeitung unseres Hirns erfasst nur ein kleines Spektrum der tatsächlichen Wirklichkeit. Auch innerhalb der Materie. Zum Beispiel hat noch niemand je ein fliegendes Projektil gesehen. Also wenn so eine Kugel aus einer Pistole rauskommt, ist die so schnell, dass unsere Sinne sie nicht wahrnehmen können, obwohl sie offensichtlich da ist. Manche Dinge sind so langsam, dass wir sie nicht wahrnehmen können. Manche Töne sind so hoch oder so tief, dass wir sie nicht wahrnehmen können. Also es ist klug, nicht nur dem zu vertrauen, was unser Set an Sinnesorganen erfassen kann. Diesen Schalter, das wäre nett morgen. Ja. So, klar. Die Natur des Geistes ist weder schnell noch langsam, aber sie ist sehr, sehr groß. Sie ist klar. Sie ist Geist selbst. Sie ist, wenn wir die Natur des Geistes betrachten, betrachten wir nicht so sehr die Inhalte. Also all die Gedanken und all die Gefühle sind da und stören nicht, aber die Sicht geht auf Geist selbst. Vielleicht probieren wir das gleich mal. Es ist eine kleine 180-Grad-Wendung. Ihr habt den ganzen Tag heute alles Mögliche gemacht, über alles Mögliche nachgedacht, alles Mögliche erledigt, To-Do-Listen abgehakt, ihr habt telefoniert und ihr habt, weiß nicht was alles, getan. Und ihr wart sehr oft gut konzentriert, manchmal wart ihr abgelenkt, aber alles das geschieht innerhalb des Geistes, sind verschiedene Vorgänge. In der Nacht habt ihr geträumt, auch das ist ein Inhalt in unserem Geist. Viele erinnern sich, hoffe ich, an diesen wunderbaren Satz von Padmasambhava im unendlichen Mandala des Geistes oder der Geistessenz haben alle Gedanken und Gefühle leicht Platz. Sie haben leicht Platz und da ist immer noch Weite. So. Also, was auch immer gerade in unserem Geist geschieht. Geschieht, kein Problem. Muss nicht aufhören. Aber überprüft erstmal bitte, ob da noch Weite ist. Wie ist es? Weite, ja oder nein? Irgendwo nein. Wirklich nicht?
Ich kann mich schon an Zeit
Na,
erinnern.
jetzt. Gilt nur jetzt. Jetzt.
Ja, also nein.
Nein.
Es ist das Gefühl, dass der Kind, also ich weiß, dass es keine Farbe, aber alles kleine Dinge, mit denen sich mein Geist beschäftigt, damit habe ich mich selber zugestellt. Wenn ihr aber dahinter schaut, dann ist ganz viel leicht.
Ja, verstehe ich. Das aber nicht abwechselnd, oder? Geht schon gleichzeitig.
Ja, aber ich vergiss. Also ich habe jetzt gerade gemerkt, ich vergiss dann immer wieder, wahrscheinlich die Weite wahrzunehmen. Oder vergiss,
Richtig.
dass sie da ist, weil ich mir in meinem Kleingeist, gut, die gibt's, die ist gerade nicht oder so. Aber wenn ich dann mich hineinfühle, dann merke ich es schon wieder.
Super. Und wie lange hat es jetzt gedauert, bis du es wieder merkst?
Bis kurz bevor wir wieder gesprochen haben jetzt. Also schon eine Zeit.
Nein. Wie lange hast du gebraucht, der Aufforderung zu folgen, die Weite wahrzunehmen?
Ich weiß jetzt nicht, wie lang das war. Minute?
Höchstens.
Ja.
Höchstens. Das ist mir immer wieder wichtig, euch klar zu machen, dass es kein so großer Aufwand ist und euch damit auch zu sagen, es gibt keinen Grund, keinen vernünftigen Grund, sich nicht immer wieder und zwar den ganzen Tag und in allen möglichen Situationen dessen zu erinnern. Man kann nicht sagen, ich habe keine Zeit dafür, weil es nicht wirklich Zeit frisst. Am Ende spart sogar viel Zeit. Super. Diese Weite, die erfahrbar ist, sobald wir uns ihr zuwenden. Das ist es, was wir jetzt betrachten. Diese Weite, die offene, klare Weite im unendlichen Mandala der Geistessenz ist wieder Raum, in dem alles möglich ist. Es ist auch das, woraus alles besteht, zugleich. Letztlich. Unendliche, brillantene Klarheit. Diese Klarheit ist keine persönliche. Das ist wichtig. Ist also nicht so, ah, ich bin so smart oder so. Und ich bin so brillant, sondern es ist unpersönlich, nicht individuell. Aber die Quelle alles Individuellen und die Quelle jeglicher Intelligenz, egal ob wir es wissen oder nicht wissen. Besser ist, wir wissen es. So. Resoniert das in eurem Geist? Ja? Gibt's irgendwo Widerstand dagegen? Oder Taubheit? Oder bäh, will ich nicht. Der Raum ist auch im Körper. Absolut.
Wahrnehmbar.
Absolut, der Raum ist auch im Körper wahrnehmbar, spürbar und vorhanden. Klar.
Aber es ist immer die Unsicherheit, nehme ich das jetzt mit dem Körper wahr oder nehme ich es vom, ja, oder ist es Gewahrsein? Also ich finde das ganz schwierig zu unterscheiden.
Hab's nicht.
Trau ich dem?
Dem Raum.
Dem Raum. So, vielleicht so.
Trau ihm. Trau dem Raum. Trau der Klarheit. Und trau der Punyata. Also, ich bin jetzt vom Unpersönlichen zum Persönlichen gewechselt und das aber absichtlich. Weil diese Manifestation des Letztendlichen, die sich jetzt gerade Punyata nennt, ist durch und durch dasselbe. Und will nichts anderes, als auf eine ganz einzigartige Weise diese Brillanz, und wie hat Kabat neulich gesagt, diese Brillanz mit dem Duft von Freude und Liebe auf deine einzigartige, unwiederholbare Weise ausdrücken. Das alles.
Und die Individualität von jemandem ist das der einzigartige Zugang, den er zum Urgrund hat.
Richtig. Der einzigartige Zugang und die einzigartige Manifestation, die einzigartige Inkarnation.
Oder Ausdruck, ja.
Deshalb sind wir ja auch traurig, wenn jemand stirbt. Weil diese einzigartige Manifestation der Unendlichkeit wird es nie wieder geben.
Danke.
Deshalb sind wir auch irgendwie traurig, wenn Blumen welken. Selbst wenn wir wissen, dass nächstes Jahr neue blühen, genau die ist jetzt, also die sind ja noch sehr schön, die sind gerade aufgefangen worden im Verwelken. Ganz lieben Gruß an die Gertrud, vielen Dank. So schön. Verstehst du? Also wir haben beides. Was du jetzt Urgrund genannt hast oder was Urgrund genannt wird, das Unveränderliche, Ewige, Anfangslose, Ungeborene, Unsterbliche, Unveränderliche, nicht zusammengesetzte. Und darin und daraus die ganze Zeit die zusammengesetzten, sterblichen, veränderlichen Phänomene. Und beides ist wert. Verstehst? Also kannst du dir trauen. Aber ich habe den dumpfen Verdacht, dass ich dir diese Frage die nächsten 10 Jahre, auch 20 Jahre, immer wieder beantworten werde. Bis zweimal im Jahr, manchmal dreimal. Und es ist vollkommen in Ordnung. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Das brauchst du einfach. Bis irgendwann die Wurzeln der eigenen Gewissheit bis zum Erdmittelpunkt gehen. Sozusagen. Das immer wieder überprüfen. Der Segen des Zweifels, das ist ja ein Zweifel, der da kommt, ja? Der Segen des Zweifels ist, dass wir Wurzeln bilden. Nicht indem wir dem Zweifel folgen, sondern indem wir Zweifel zum Anlass nehmen, zu überprüfen und zu tieferer Gewissheit zu kommen. So. Zurückspulen. Der Segen des Zweifels ist, dass wir tiefere Wurzeln der Gewissheit bilden. Nicht indem wir dem Zweifel folgen, sondern indem wir den Zweifel zum Anlass nehmen, zu überprüfen und wieder zur Gewissheit zu kommen. Von Herzen gern das, weil das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, Zweifeln ist kein Grund, sich zu schimpfen oder sich für schlecht zu halten, sondern nur Grund nachzuchecken. Und wir müssen immer wieder bedenken, dass die Geschichte unserer Konditionierung, unserer neurotischen Konditionierung sehr, sehr lange ist. Und dass die neurotischen Muster sehr, sehr gut geübt sind. Und die werden immer oder sehr lange ein Gewicht haben, das uns wieder zieht in den Irrtum oder in die Illusion. Das darf man nicht unterschätzen. Und es braucht ein entsprechendes Gegengewicht, das immer wieder neue Gewissheit zu pflanzen und wachsen zu lassen. Das nennt man den Pfad. Das ist unser Unterwegssein. Es ist aber eigentlich ein Unterwegssein von hier nach hier. Immer wieder. Und ein immer am Anfang. Und dennoch ein Unterwegssein. Mit unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichen Begegnungen, unterschiedlichen Methoden. Aber es geht immer wieder darum.
Gerade war das sehr einfach, dann zur Weite zu gehen, obwohl ich teilweise noch abgelenkt war, weil ich überlegt habe, soll man das Fenster ganz schließen wegen dem Ton und so. Ich habe das aber trotzdem gehört, was du gesagt hast, und dann war das auch da. Aber wenn ich vom Computer sitze, dann erlebe ich so und habe es auch von anderen Menschen schon gehört, dass es wie ein eingezogen werden, wenn man so geistig dann nachvollzieht, was man da macht. Und da, also weiter erlebe ich da nicht zusätzlich, da ist es mehr dann so ein Fließen, also das, was ich mache, da ist nicht direkt weiter dabei, aber so hintereinander passiert das unter Umständen irgendwie in einem Fluss.
Wenn du schneidest am Computer, oder?
Ja, oder egal, auch wenn ich E-Mails schreibe und nachdenken muss oder wenn ich Video bearbeite oder was immer. irgendwie ist es einerseits durch die Aufmerksamkeit da reingezogen und andererseits kann aber auch ein Fließen irgendwie dabei sein, dass alles so im Fluss hintereinander passiert. Aber Weite, ist es möglich dabei, Weite zu fühlen?
Es ist möglich, aber es ist schwierig. Und ich finde es eine Riesenherausforderung für uns alle, also der Umgang mit Computer, Handy und so weiter. Das hat einen dieser Mega-Mind, dem wir da gegenüber sitzen, hat einen irren Sog. Und ich habe gerade einen interessanten Gedanken. Nämlich, ich glaube ja irgendwie, dass die Natur schon weiß, was sie tut. Auch innerhalb des evolutionären Geschehens. Und das evolutionäre Geschehen, in dem wir stehen, ist ein Ringen um Bewusstheit in der Materie eigentlich. Bewusstheit innerhalb der Phänomene. Bewusstheit in der Inkarnation. Wir warten mal, bis das gelöst ist. Gescheiter, ja. Richtig. Und ist ja auch nicht so überfüllt. Also die Kubikmeter reichen notfalls. Also nochmal zurück. Mein Gedanke ist, die Natur weiß schon, was sie tut. Auch innerhalb des evolutionären Geschehens oder der evolutionären Entwicklung, in der wir stehen, gerade auch als menschliche Wesen. In dieser evolutionären Entwicklung scheint es mir darum zu gehen, dass die klare Natur des Geistes sich wirklich zeigen kann, ausdrücken kann, mitten in Inkarnation, mitten in Materie auch. Worum sonst sollte es gehen? So, wenn dem so ist, dann ist eigentlich die Tatsache dieser Herausforderung, der wir an vielen Stellen gegenüberstehen, ein gutes Zeichen. Weil es offensichtlich genau die Herausforderung ist, die uns gerade noch so möglich ist zu bewältigen. Und wir brauchen immer diese Herausforderung. Also, halte das Bewusstsein, werd nicht bewusstlos während der Tätigkeit am Computer. Halte das Bewusstsein, lass Gewahrsein da sein. Und das eine ist ja Gewahrsein, dieses immens Große, was alles einschließt. Und das kann gleichzeitig, es ist sowieso da, aber es kann auch gleichzeitig erfahren sein, während man auf diesem schmalen Kanal des Computers arbeitet. Nicht immer, aber es geht tatsächlich. Verstehst mich? Das heißt, du kannst deine Zeit am Computer als Praxiszeit verwenden. Weil im unendlichen Mandala der Geistessenz hat das alles Platz. Und da ist immer noch Weite. Am Anfang ist vielleicht sinnvoll, dafür sich einen Wecker zu stellen, oder es gibt so Dharma-Bells als App auch, auch solche, die in unregelmäßigen Abständen sich melden, um sich erstmal immer wieder zu erinnern. Ah ja, und wieder zu probieren. Als kannst du einstellen als Push-Nachricht. Auf Computer. Wir lesen gerade einen Roman von Leon Feuchtwanger, und zwar eigentlich euch zu Ehren hier, weil der handelt von der Margarete von Maultasch. Wir kennen vielleicht mal hier, du kennst den Bunyata? Den solltest du kennen. Also Margarete von Maultasch ist euch ein Begriff, oder? Da oben hat sie gelebt, auf der Burg oberhalb Terlan. Das Schwein kam noch nicht vor. Hä? Anderes Schloss. Okay. Na, jedenfalls. Margarete von Maultasch, 14. Jahrhundert, 13 noch was. So manche Sachen werden mir da, es wird einem dann ja immer was klar in so einer Geschichte. So. Eine Zeit unglaublicher Intrigen und Scharmützel und ein wahnsinniges Durcheinander in Europa, das jetzt alles super geordnet im Vergleich. Und es gibt eigentlich drei Großmächte. Das eine ist der Chef von Luxemburg, das andere ist der König von Bayern oder Herzog von Bayern, und das dritte ist der Österreicher, der Albrecht der Lahme. Und Tirol mitsamt Südtirol, das war damals ein Land, ist immer so das Zünglein an der Waage und spielt eine große Rolle im Weltgeschehen, auch weil ja da der Alpenübergang stattfindet und das Tor nach Italien in die Lombardei. So, jetzt wird da die ganze Zeit geschachert und so weiter. Und dann kam ja, für uns wäre ja selbstverständlich, ich will jetzt irgendwas erreichen, bei dem schicke ich ein WhatsApp oder stell was ins Facebook oder man twittert die Politik. Das hatten die ja alles gar nicht. Das heißt, die haben Intrigen gesponnen quer über Europa. Also einer war Herrscher sowohl von Luxemburg als auch von mehreren Böhmen und dann auch noch in der Lombardei. Das sind narrische Strecken. Und das alles nur mit Hilfe von Pferden, Kuriere auf Pferden, die dann irgendetwas weitergegeben haben. Ich könnte mir vorstellen, dass der Johann von Luxemburg bei all seiner Smartness, die er hatte, völlig überfordert gewesen wäre von dieser Informationsflut und diesem, wenn man den jetzt an den Computer setzen täte, der hätte sofort einen Schlaganfall gekriegt. Oder so. Versteht er, was ich sagen will? Also schon was passiert, auch mit unserem Geist in den letzten 700 Jahren. Meine ich. Deshalb können wir auch zuversichtlich sein, dass wir damit umgehen können, wenn wir es wollen. Um das zu lernen, habe ich einen Text mitgebracht und auch als Möglichkeit, wirklich offen über die Natur des Geistes, offen und direkt das zu vermitteln. Ein Text von Marci Klapptrön, den ich hoffe, euch noch nicht hier präsentiert zu haben. In Köln hatten wir ihn jetzt und ein bisschen auch in Germerode noch, ganz klein wenig kam, tauchte er nochmal in der Bettenburg auf, aber da war nur der Arnutosch und der Andreas und die Bruder. Der heißt Fiaggia Cempo. Kennt ihr den? Nein. Okay. Der eignet sich, glaube ich, gut für dieses Wochenende. Magic Labtrön war ja eine der großen weiblichen Meisterinnen in Tibet, was mir natürlich sehr gut gefällt. Ich habe entdeckt, da hinten auf dem Tanka von Padmasambhava, da ist eine ganz eine kleine Gestalt, die da in dem See steht. Nein, ich habe so, könnte das die Yeshe sein? Die hat so ein Buch in der Hand. Mhm. Hast du die schon gesehen, die Gestalt? Ich glaube, das ist die Yeshe. Also sie tauchen immer wieder auf und zu allen Zeiten, auch in dem doch sehr männlich geprägten Tibet, die weiblichen Übermittlerinnen. Und eine davon und eine sehr wichtige und große war Magic Labtrön, eine sehr ungewöhnliche Frau, die viele Schüler hatte. Und dieser Text von ihr ist eine der letzten Belehrungen, die sie gegeben hat, bevor sie gestorben ist. Da war sie schon eine alte Frau. Sagt sie zumindest von sich selber, also diese alte Dame, genau. Am Schluss sagt sie, diese alte Dame hat keine tieferen Anweisungen oder Übermittlungen anzubieten und euch zu geben als diese. So spricht sie von sich selber. Ich lese euch jetzt gleich mal die Stelle vor, die für mich die, soll ich sagen, das Filetstück ist. Ich fange mit dem Filetstück an, was man so macht einfach hier in dieser Tradition. Immer als erstes kommt das direkte Ansprechen, so wie der Sogyal das da auch sagt, das direkt sagen ohne Umschweife. Dann kommt, erst danach kommt die Arbeit. Mit dem Zweifel zum Beispiel, mit dem Pfad, mit Methode, mit Üben, mit es immer wieder von allen Seiten prüfen, betrachten, umsetzen. Und dann kommt ein Ergebnis. Das ist immer, aber als erstes die Einsicht und dann die Umsetzung oder das Umgehen damit. Das hat eine ganz besondere Qualität, wo ich euch aber dazu sagen muss, wenn sozusagen das Erkennen an den Anfang gesetzt wird, könnt ihr damit rechnen, dass Arbeit auf euch zukommt. Er kommt nicht drum rum. Kommt automatisch. In vielen anderen Traditionen ist es so, dass man sagt, erst müsst ihr jetzt mal richtig arbeiten. Und dann gibt es vielleicht tiefe Erkenntnis. Kann man auch machen. Ja, und jetzt machen wir so. Also. Die Überschrift von diesem Text besteht aus drei Worten. Fiaggia Cempo. Und sie erklärst erstmal die drei Worte. Fiag ist die Natur der Offenheit des Geistes. Kya ist die Befreiung von der Weite samsarischer Erscheinungen oder leidhaften Erfahrens. Tempo ist die untrennbare Einheit von Erscheinung und Leerheit, / Raum. Uranfänglich steigen die beiden zugleich auf, nämlich die Untrennbarkeit und die Raumhaftigkeit, / die Erscheinungen. Ist der Hammer. Jedes Mal wieder. So ist die Untrennbarkeit selbst wie der weite Raum. Sie tut nichts und hängt von nichts ab. Auf dieselbe Art ist es mit dem Geist. Die klare Natur des Geistes ist natürlich und tritt gemeinsam mit dem Inhalt auf. Aha. Die klare Natur des Geistes hat keine Stützen, hat kein Objekt. Lass deinen Geist in seiner natürlichen Weite ruhen, ohne irgendetwas zu fabrizieren. Wenn die Fesseln negativer Gedanken befreit werden, wirst du frei sein, ohne Zweifel. Das ist das Filetstück. Kauen, schlucken. Welche Stelle besonders? Lass deinen Geist in seiner natürlichen Weite ruhen, ohne irgendetwas zu fabrizieren. Wenn die Fesseln negativer Gedanken befreit werden, wirst du frei sein, ohne Zweifel. Die Ungetrenntheit von Erscheinung und Leerheit. Und die Ungetrenntheit von der klaren Natur des Geistes und dem Inhalt. Es gibt immer wieder, es ist die Bestrebung des dualistisch geprägten Geistes, immer wieder das eine vom anderen trennen zu wollen. Nirvana von Samsara, Himmel von Erde, Geist von Inhalt, Leerheit von Form und so weiter. Computer vom Gewahrsein. Und das ist jedes Mal ein Irrtum. Einfach. Die klare Natur des Geistes ist natürlich, das schon ist. Die klare Natur des Geistes ist natürlich. Ja, steht da. Nichts Besonderes ist natürlich und tritt gemeinsam mit dem Inhalt auf. Untrennbar. Das heißt, immer wieder, erst, was ist heute Freitag? Vorgestern hatte ich ein Gespräch mit jemand, eine ganz erfahrene Meditiererin eigentlich. Ältere Dame, auch schon in vielen Traditionen, Zen und alles zu Hause gewesen. Jetzt hat sie wieder gefragt, ja, es gelingt mir immer noch nicht, sagt sie, die Gedanken wegzukriegen. Sie muss nicht die Gedanken wegkriegen. Das ist die Natur, das ist ganz normal, das Hirn, das denkt. Aber die Weite, nimmt die Weite wahr. Zugleich. Es geht nicht darum, Gedanken auszuschalten, sondern intelligenter zu denken. Und intelligenter denken bedeutet auch, immer wieder diese Gleichzeitigkeit, diese Untrennbarkeit zuzulassen. So wie es einfach ist. Immer. Mit Gefühlen, mit Gedanken, mit Phänomenen jeglicher Art. Aber das Zweite, was sie sagt, ist, also man soll seinen Geist darin ruhen lassen, aber ohne irgendetwas zu fabrizieren. So, und ich weiß, dass nämlich ein paar Menschen morgen nicht kommen können, weil sie zum Beispiel Wein lesen müssen. Und deshalb auch war mir ganz wichtig, dieses jetzt heute schon so ein Puff, damit du morgen damit üben kannst. Und wer war noch? Satano. War mir wichtig, dass das heute auf jeden Fall schon rüberkommt, damit du üben kannst. Und wir werden hier üben. Und die Sache noch näher, mehr auseinander, tiefer betrachten. Deshalb, Satano, Fragen? Dann frage ich, was ist die, also sie sagt erst, die klare Natur des Geistes ist natürlich und tritt gemeinsam mit dem Inhalt auf. Das heißt, da ist auch im Inhalt des Geistes eine Natürlichkeit. Dann aber sagt sie, man soll nichts fabrizieren. Wie kannst du das eine vom anderen unterscheiden? Weil das nämlich dann die Aufgabe.
quasi nicht meine eigenen Gedanken reinmische.
Ja, genau. Gute Antwort, zum Beispiel. Und das ist was alle jetzt und auch bis morgen bitte betrachten können, in dem, was bis morgen geschieht für euch. Zu Hause oder beim Autofahren oder auch in der Nacht oder in einem Gespräch. Also da ist die klare Natur des Geistes immer klar, ohne Anfang, ohne Ende. Und die tritt gemeinsam mit dem Inhalt auf. Irgendwas ist immer los. Und wir wissen es ganz genau, nämlich eigentlich. An irgendeinem Punkt ist es nicht mehr natürlich, sondern es kommt so was anderes rein, so ein Krampf oder so ein Versuchen, es zu biegen und zu machen und zu ändern oder zu fabrizieren. Kennt ihr den unterschiedlichen Geschmack vielleicht? Das wäre wichtig zu beobachten.
Aha. Ich denke, das Fabrizieren hat immer was mit Greifen zu tun.
Greifen oder ablehnen. Eins von beiden meistens. Ja,
ja gut, also auch ablehnen ist ja Greifen. Also,
okay.
Okay. Das ist... Also bei mir geschieht das so, dass dieses ausgelatschte Wort, aber es ist so, immer mein Ego rauscht mir da rein. Also in Form von Anerkennung wollen, immer was wollen, Liebe wollen, und dann merke ich aber ganz genau, jetzt, deshalb musste ich so lachen bei Fabrizieren, jetzt fabrizierst du, ne? Also wenn ich jetzt deine Vokabel, ihre Vokabel dazu nehme, also heißt das doch, dass alle Dinge tauchen auf und wenn ich jetzt die Weite verliere im Anschauen der auftauchenden Dinge, dann fange ich an zu fabrizieren.
Ah, das ist auch gut, ja. Daran kannst du es erkennen.
Daran erkenne ich das, ja. Ne? Und natürlich auch immer die Schmerzen, die damit verbunden sind. Die sind ja auch ein eindeutiges Zeichen.
Schön. Bei mir beim Fabrizieren kommt Anstrengung rein und die Freude geht verloren. Also nicht die Freude an der bestimmten Sache, sondern diese Freude.
Die feine.
Das wird anstrengend. Ihr werdet es beobachten. Es ist gut, es einfach ein paar Stunden, 12 Stunden haben wir ja, mehr als 12, 14 Stunden bis zum Morgens oder fast mittags, sagen wir. Da wird schon noch einiges passieren, was euch Gelegenheit gibt, zu gucken, wow, ist jetzt das gerade der natürliche Inhalt oder ist es schon ein Fabrizieren? Und das gilt auch nicht nur, natürlich ganz besonders bei der Meditation, aber auch im Alltag. Ach ja, und der Anfang des Textes, den habe ich jetzt ausgelassen gehabt, der ist wieder so schön. Vom Glück begünstigte Söhne und Töchter, behaltet dies in euren Herzen. Meine Belehrungen sind das authentische Lehren von Mahamudra. Mahamudra ist eigentlich der Sanskrit-Ausdruck, der dasselbe aussagt wie Dzogchen im Tibetischen. Dieses Mahamudra kann nicht mit Worten erklärt werden. Es kann nicht erklärt werden, aber es ist folgendermaßen. Doppelpunkt. Und dann kommen 1, 2, 2,5 Seiten ziemlich eng gedruckt. Ist das nicht schön? Es ist so schön, weil es allen authentischen Lehrern und Lehrerinnen so geht und immer gegangen ist. Und diesen Satz auf die eine oder andere Art findet man sehr oft in den alten Schriften. Bei Tilopa zum Beispiel fängt fast genauso an. Ich kann nicht sagen, aber dir, Naropa, aufrichtig und treu sei so viel gesagt. Und dann geht's über 4 Seiten. Hier auch. Und ich finde das so wunderschön, weil es so ehrlich ist und weil es mir auch so geht. Und ich eigentlich jedes Mal da sitze und mir denke oder sage, kann man nicht sagen. Dann hole ich tief Luft und dann rede ich eine Stunde. So. Das ist immer so. Und es ist beides nötig. Auch das ist untrennbar. Die Tatsache, dass es da ganz klare Grenzen gibt der Sagbarkeit, wo es uns noch ein Deuten möglich ist. Und zugleich es trotzdem zu machen. Ist auch untrennbar. Immer. So, und weiter werde ich aber jetzt nicht lesen. Heute war eh schon so viel.
Vielleicht das Filetstück nochmal.
Ja, auf jeden Fall kommt nochmal. Wir werden auch noch mehr Filetstücke finden bis Sonntag. Das ganz ein wunderbarer Text. Bevor wir es nochmal lesen, möchte ich gerne mit euch, woran ihr euch sicher auch erinnert, nochmal die 9-fache Atmung der Reinigung machen. Wir haben wieder Vajrasattva hier hängen. Es ist diesmal ein Tanka, das jemand von euch mitgebracht hat und ist ein bisschen anders als das, das ihr vom letzten Mal kennt. Hier ist er genau in dieser Untrennbarkeit sichtbar. In der Vereinigung von Vajrasattva und wie heißt sie? Vajrasattva? Hä? Dupi? Vajradupi. Vajrasattva und Vajradupi. Untrennbar. Und ganz besonders schön über dem Kopf von den beiden seht ihr noch ein Paar. Ganz klein oben, der blaue und der weiße, der blaue und die weiße, Samantha Badra und Samantha Badri, die viele von euch auch schon kennen. Die beiden, gibt's eigentlich kaum jemals eine Darstellung Samantha Badra ohne Samantha Badri, weil da ganz besonders deutlich ist und zentral ist die Untrennbarkeit von Raumhaftigkeit und Erscheinung. Deshalb kann man die nicht auseinandernehmen. Kennst du eine Darstellung? Oh, Samantha Badra ohne sie? Ich kenne gar keine. Es soll welche geben, habe ich gehört. Ja. Und ihr seht auch, das ist ein wunderschönes Tanka. Vajrasattva und Vajradupi. Da hat sie, die gehen so rum. Und Samantha Badra und Samantha Badri gehen so rum. Es ist sehr ausgewogen und wunderbar. Vajrasattva ist der Bodhisattva der Reinigung. Und ich habe euch sicher letztes Mal erzählt von den wunderbaren Vajrasattva-Reliquien, die wir überall sammeln. Jetzt haben wir wieder keinen dabei. Haben wir einen dabei? Aber wir haben doch gar keine Werkzeugkiste. Also, ihr kennt die kleinen Gehwegreinigungsmaschinen. Gibt's hier auch. Und diese Gehwegreinigungsmaschinen werden gefahren von Männern, meistens Männer. Ah. Und die Besen, die Gehwege reinigen, sind aus Metall, solche Besen. Und wenn man achtsam ist und aufmerksam, dann findet man fast täglich so Borsten, Metallborsten von diesen wunderbaren Besen, die irgendwo verloren gehen. Wir haben schon ganze Bündel. Das sind für mich alles irgendwie Reliquien, heilige Dinge und immer ein gutes Omen, wenn man so eine findet und dann an Vajrasattva denkt und an die Reinheit. Das Ding ist, und ein ganz besonderes Erlebnis dieses Jahr war in Rom. Auf dem Kapitol steht ja der wunderbare Marc Aurel sitzend auf seinem Pferd, segnend Stadt und Urbi et Orbi, Stadt und Weltenrund seit 2000 Jahren. Und den liebe ich ja sowieso so und muss ihn immer wieder besuchen. Und dann, wenn wir da sind, dann, ich habe den Marc Aurel auf dem Handy, seine Werke, dann setze ich mich dahin und dann lese ich ein Stückchen. Und diesmal war ganz besonders schön, nicht nur war Marc Aurel da und er hat auch einen wunderbaren Text geliefert. Gleichzeitig waren auch noch zwei Vajrasattvas anwesend, die gerade Frühstückspause gemacht haben. Und könnt ihr meine Begeisterung nachvollziehen? das ist wichtig. Irgendwie. Vajrasattva ist ein ganz wichtiger Bodhisattva für uns. Wir haben so viel, wir erfahren auch so viel Verunreinigung. Ja? Unterschiedlichster Art. Sei es am Computer, was man sich da alles reinzieht. Nicht nur an überflüssiger Information, die einem die Hirnwindungen verstopft, auch Strahlung zum Beispiel. Und auch sonst überall. Das ist die eine Seite der Medaille. Diese Schichten von zähem, klebrigen, sehr klebriger Geistesdreck. Und andererseits und gleichzeitig diese Reinheit, die der Kern unseres Geistes, die Natürlichkeit, das Wesen unseres Geistes ist und die ganze Zeit bleibt. Ja, das ist auch gleichzeitig. So wie eine Fensterscheibe. Nicht ihre Natur der Durchsichtigkeit verliert, wenn sie dreckig ist. Aber man kann trotzdem nicht mehr durchschauen. Und an dem Punkt genau ist der Segen von Vajrasattva, wenn er reinigen hilft. Versteht ihr? Es gibt unterschiedlichste Arten der Reinigung und jeder von uns ist eine Manifestation von Vajrasattva, wenn wir dran denken, während dem Zähneputzen, wenn wir dran denken, während dem Abwasch, wenn wir dran denken beim Einschalten der Spülmaschine und wenn wir besonders dran denken, wenn wir all den Vajrasattvas da draußen begegnen, die als Straßenkehrer, Müllmänner, Misthof, heißt es hier, glaube ich, Sperrmüll? Recyclinghof, Arbeiter und so weiter tätig sind. Da einen Respekt rein zu geben und Reliquien sammeln. Ja. Und warum? Weil es uns erinnert. Weil wir jeden Tag mindestens ein solches Ding finden, vergeht auch kein Tag, an dem wir nicht an Vajrasattva denken. Und öfter. Versteht ihr? So. Das ist eine spielerische Art, und das ist wichtig, eine spielerische Art und eine leichte Art, sich immer wieder dieser reinigenden Kraft zu öffnen. So. Und eine weitere Methode, außer Sammeln von Reliquien, ist diese neunfache Atmung der Reinigung, die in ganz Asien auf unterschiedliche Art praktiziert wird. Schon länger, als es den Buddhismus gibt. Und ich glaube, ihr kennt es alle schon. Geht da nicht? Ja, weißt du? Gut, super. Du kennst es auch? Yoga. Ja, so ähnlich wie beim Yoga, ja, im Pranayama. Mhm. Ja. So, in dem Fall ist es so, ob es im Yoga auch so ist, wahrscheinlich. Das Energiesystem von Männern und Frauen ist klein wenig verschieden, so wie auch an anderen Stellen. Und deshalb fangen Frauen mit links an und Männer fangen mit rechts an. So, ich mache euch erstmal nur, es sind 9 Atemzüge, das Ganze dauert also nicht lang. Und die ersten 6 Atemzüge gehen immer, man hat so die Hände ruhen da so in die Leisten und die ersten 6 Atemzüge sind immer so, dass man ein Nasenloch zuhält und durch das noch offene ausatmet. Wieder einatmet, andere Seite. So, dabei ist es gut, wenn der Ellbogen, ohne dass man jetzt so wird, aber der Ellbogen so ein bisschen oben bleibt, also nicht so, sondern so, weil das hier die Seite dehnt und die Energiekanäle öffnet, sodass die Reinigung besser geht. So. Ihr könnt so machen, manche machen es auch so. Es ist wieder mal in jedem Tal ein bisschen verschieden. So. Das sind die ersten sechs, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die letzten drei ist Zahnpastatube ausdrücken. Da geht's darum, möglichst viel verbrauchte Atemluft loszuwerden, damit frische rein kann. Dazu atmet man tief ein und dann presst man so viel irgend geht. Aus. Und dann atmet man wieder tief ein. Und das Erstaunliche, finde ich, ist immer, wenn man da so ausatmet und ausatmet und ausatmet, wie viel da immer noch geht. Immer noch was. So. Und das machen wir auch dreimal und dann dann genießen wir paar Minuten die Frische, wie sich einstellt. Okay? Gut. Ja, wenn dann Rotz kommt oder so. Wunderbar, rast damit. Vom Glück begünstigte Söhne und Töchter, behaltet dies in euren Herzen. Meine Belehrungen sind das authentische Lehren von Mahamudra. Mahamudra kann nicht mit Worten erklärt werden. Es kann nicht erklärt werden, aber es ist folgendermaßen. Fyak ist die Natur der Offenheit des Geistes. Kya ist die Befreiung von der Weite samsarischer Erscheinungen oder leidhaften Erfahrens. Tempo ist die untrennbare Einheit von Erscheinung und Leerheit oder Raum. Uranfänglich steigen die beiden zugleich auf, nämlich die Untrennbarkeit und die Raumhaftigkeit / die Erscheinungen. So ist die Untrennbarkeit selbst wie der weite Raum. Sie tut nichts und hängt von nichts ab. Auf dieselbe Art ist es mit dem Geist. Die klare Natur des Geistes ist natürlich und tritt gemeinsam mit dem Inhalt auf. Die klare Natur des Geistes hat keine Stützen, hat kein Objekt. Lass deinen Geist in seiner natürlichen Weite ruhen, ohne irgendetwas zu fabrizieren. Wenn die Fesseln negativer Gedanken befreit werden, wirst du frei sein, ohne Zweifel. Magic Glöbtrön. Ich glaube, der reicht für morgen auch noch. So. Wichtig ist jetzt, dass ihr müsst es jetzt nicht auseinandernehmen, ihr müsst es nicht analysieren, ihr müsst noch nicht mal in herkömmlicher Weise verstehen. Wenn Magic schon sagt, dass sie es auch nicht in herkömmlicher Weise sprechen kann, sondern reinlassen und mehr der Resonanz folgen. Die kann hier sein, die kann da sein. Da, wo das resoniert, da residiert der Buddha. Dieselbe klare Natur des Geistes, aus der das gesprochen ist, so gut irgend geht, kommt wieder da an, wo die in der klaren Natur. Das heißt, so kriegt er auch eine Richtung und ein oder ein Geruch, so riecht es. So ist ein ganz feiner Sinn. Da. Genug für heute. Morgen um 11 geht's weiter und ich denke so, Abendbrunner, wann sperrst du auf hier?
Halb 11.
Halb 11, kommt da schon irgendjemand? Ja, so circa. Circa halb 11 ist der Raum offen, das heißt, wer will, kann auch schon kommen und noch ein bisschen sitzen oder so. Und um 11 ist Satsang. Und dann ist Mittagpause und da ist ein Tisch bestellt. Wir können auch zusammen essen gehen morgen. Und um 3 ist dann noch eine Satsang morgen. Und Sonntag auch. Und Sonntag gibt's noch eine Morgenüberraschung, die ich euch erst morgen sag.